Lasst uns Platz nehmen. Dir allein gebührt die Ehre und Lob und Dank und Preis und Anbetung. Du bist der König, der Herr. Wir feiern Jesus. Halleluja. Und ich freue mich über die Schar in Weiß. Das ist so etwas, was bald auch stattfindet. Wir werden mit köstlicher, reiner Leinwand angetan sein und wir werden beim Vater sein und wir werden Gott loben und preisen. Das wird ein Fest sein, ein ganz anderes Fest als dieses Silvester. Aber vielleicht sind wir ganz nah davor, vor diesem großen Ereignis. Maranatha, unser Herr, kommt. Wir ziehen Bilanz. Das ist zuerst einmal, was wir tun möchten, bevor wir das alte Jahr abschließen, bevor ihr Täuflinge euer altes Leben abschließt. Ihr müsst wissen, auf was ihr euch einlasst. Das ist eure Beerdigung. Das ist der Sarg. Dort wird der alte Mensch begraben. Und natürlich kann der alte Adam und die alte Eva noch schwimmen. Aber wir werden noch schön unten halten. Gott möge uns segnen. Bevor das alles passiert, ich habe euch gesagt, der Gottesdienst ist hier in mehrere Teile aufgeteilt. Also um 10 Uhr schließe ich den geistlichen Teil ab. Wer nach Hause gehen muss, wenn ein Hund oder Katze oder Kanarienvogel zu Hause hat, der kann nach Hause gehen, damit der Arme nicht einen Herzinfarkt kriegt. So, aber du kannst auch hier bleiben. Wir haben so viel hier, dass wir dich ernähren könnten bis übermorgen und bis zum Sonntag. Wir werden also mit dem Essen. Es ist, Geschwister, das ist so schön zu wissen im Hause Gottes. Es geht so, wir mit 5 Broten und 2 Fischen fängt es an und bleiben 12 Körbe übrig. Wir haben schon so viel jetzt inzwischen, dass wir jetzt morgen euch ernähren dürfen und dann am Sonntag noch euch so ein Häppchen geben mit dürfen. Gott ist so gut, weißt du, Gott versorgt sein Volk. Und für mich ist etwas Großes zu wissen, 2010, Gott hat uns versorgt. Gott hat uns hindurchgetragen, trotz den ganzen Finanzkrisen und Katastrophen und was so alles angesagt war und allem Durcheinander. So, wir wollen Gott loben und preisen. Ich lese aus 1. Samuel, Kapitel 7, Vers 12. Da heißt es, der Name Samuel, ein Stein. Ich könnte jetzt auch irgendwas nehmen, aber tue ich nichts. Aber ich stelle mir mal sowas vor, so einen großen Stein hier in unserer Mitte. Und er setzte diesen Stein zwischen Mispa und Sen und hieß ihn Eben-Ezer. Eben-Ezer. Das heißt auf Deutsch übersetzt von Aramäischen, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Lass uns zusammen sagen, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Wir sind nicht verhungert, wir sind nicht gestorben, wir sind, ja, wie groß krank. Vielleicht hat sich der eine oder andere mal einen Fuß gebrochen oder einen Arm gebrochen oder irgendwie ein Handicap. Aber wir leben noch alle und wir haben Grund, Gott zu danken. Bis hierher. Und der Gott, der uns bis hierher geführt und begleitet und getragen hat und versorgt hat, dieser Gott will unser Vater sein und er geht mit uns, bis wir das Ziel erreichen. So, ich lasse noch einmal das Jahr so an mir vorbeigehen heute. Mal schauen, was alles gewesen ist. Ich will über die Vergangenheit kurz nur nachdenken. Ich will mich nicht mit der Vergangenheit abgeben. Vergangenheit ist ad acta für mich. Das Vergangen, was vergangen ist, vergangen vorbei. Ich kann das nicht ungeschehen machen. Ich kann überhaupt nichts ungeschehen machen. Was war, das ist und bleibt so. Das kann ich nur eines dem lieben Gott abgeben. Dinge, die ich nicht verstehe, die ich nicht begreife, die ich nicht irgendwo einordnen kann, die darf ich und kann ich meinem Vater im Himmel abgeben. Die Frage jetzt, wenn wir so Bilanz ziehen, und ich möchte, dass du dich selber fragst, nicht die anderen, dich selber. Wo sind wir persönlich und geistlich gewachsen? Da fangen wir schon an. Wo bist du in diesem vergangenen Jahr 2010 persönlich und geistlich gewachsen? Wo hast du etwas gelernt, etwas entdeckt, etwas erlebt, etwas kennengelernt, etwas ja verarbeitet, etwas geschluckt, etwas ausgespuckt, dich von etwas gelöst, von etwas getrennt? Wo bist du also persönlich und geistlich gewachsen? Was war gut und was war nicht so gut? Weißt du, das vergangene Jahr 2010 ist genauso wie bei der Schöpfung der liebe Gott. Nachdem das vorbei war, nachdem alles passiert war, hat es angeguckt. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Es gab einen Punkt, wo es nicht gut war, aber das reparieren wir noch. Das kriegen wir noch hin. Aber sonst sagt er immer, und es war sehr gut. Also wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, trotz allem, es war 2010 ein sehr gutes Jahr. Auch in der Evangelisation, in der Reichsgottesarbeit, wenn ich daran denke, wir haben hier 14 Täuflinge oder 15, einer müsste noch kommen, ist noch nicht da, aber wir werden sehen. Weißt du, Gott hat uns gesegnet. Gott hat uns gesegnet, geistlich, wie auch immer. Was Und jetzt, wenn wir das Jahr Bilanz ziehen, so Bestandsaufnahme, das machen alle große Firmen, die machen Bilanz. Was würden wir noch einmal tun? Was würden wir rausschmeißen? Was würden wir nicht mitnehmen, nicht mehr im Sortiment haben? Denk drüber nach. Was könntest du verändern? Was war dieses Jahr schön? Und was war weniger schön? Was hat uns froh gemacht und was hat uns traurig gestimmt? Es gibt Dinge, die uns auch mal gedrückt haben. Und das müssen wir auch akzeptieren, dass uns Dinge mal bedrückt haben. Wir haben nicht nur so diese Halleluja-Höhe gehabt auf der Wolke Nummer 7, dass wir waren und alles rosig und schön. Nein, wir haben auch Regentage gehabt und nicht nur Sonnentage. Wir haben also auch Tage gehabt, wo es kriselte. Wir haben auch Tage gehabt, wo es kriselte und stürmte. Wir haben also Tage gehabt, wo vielleicht wir in der Wüste waren oder mit Riesen konfrontiert worden sind. Wir haben vielleicht auch Tage gehabt, wo ja kein Wasser da war, kein Brot mehr da war, wo es alles sehr knapp war. So, kommen wir durch, kommen wir nicht durch. Aber wir sind durchgekommen, wir sind hier. Wenn wir nicht durchgekommen wären, wären wir heute... Kann jemand hier das Ding ausschalten? Da ist irgendein Mikrofon da... Rückkopplung irgendwo. So, was war gut, was war nicht gut? Wir ziehen Bilanz und schauen einfach vorbei. Ich habe eines gelernt in meinem Leben, einfach Dinge auch zu übersehen. Dinge zu übersehen, die nicht so gut waren. Also das muss man lernen im Leben, dass man Sachen übersieht. Nicht nur, dass du sagst, ja, wir verklären das, wir übergeben das Gott. Übersehen, ignorieren. Wir ignorieren die Sachen im Namen Jesu. So, weiter Bilanz ziehen. Wo haben wir Gott erlebt? Wo hat Gott uns durchgetragen? Wo haben wir mit Gott gerungen? Vielleicht hast du Stunden in deinem Leben gehabt, so wie Jakob. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann, ich kann nicht mehr Gott. Vielleicht lagst du auf dem Boden, hast geweint. Vielleicht warst du geschockt, vielleicht warst du traurig, vielleicht warst du enttäuscht, vielleicht warst du verbittert. Vielleicht hast du Stimmen gehört, sag doch deinem Gott ab, das hat alles keinen Wert. Wo ist uns der Wein ausgegangen? So wie bei den Leuten in Kana bei der Hochzeit. Wo ist uns etwas ausgegangen? Die Freude, kann nicht mehr glauben, will nicht mehr glauben. Du sagst ja, wir als Christen, wir sind immer so happy, immer Sieger. Nein, wir haben ein Happy End. Aber wir müssen durch manchem Tal und durch manche Wüste hindurch. Wo sind wir in Schleudern geraten? Wo sind wir verunsichert worden? Wir werden nachher das Abendmahl miteinander feiern. Bevor wir diesen Gottesdienst abschließen und bevor wir zur Taufe übergehen, wir werden das Abendmahl feiern. Denn für mich ist Abendmahl etwas Wichtiges. Wir bringen alles unter das Blut. Auch Dinge, die nicht so waren. Einfach nur das Blut Jesu bringen. Das Blut bedeckt unsere Schuld. Auch wenn sie mal blutrot gewesen ist. Das Blut des Lammes reinigt uns. Macht uns alles neu. So. Wo haben wir uns schlecht gefühlt? Wo haben wir uns sogar selbst verdammt? Dass wir uns an den Kopf geschlagen haben. Also ich, Esel, wie konnte ich so etwas sagen und tun und denken? Wie konnte ich mein Geld denen geben? Wie konnte ich dieses und jenes machen? Vielleicht haben wir uns Vorwürfe gemacht dieses Jahr. Vielleicht wären wir dieses Jahr am liebsten gestorben. Oder gesagt, lieber Gott, lass den Boden aufgehen, dass die Erde mich verschlingt. Ich spreche menschlich, ich spreche nicht göttlich und geistlich. Ich möchte nur, dass wir Bilanz ziehen hier und mal angucken, was hat uns dieses Jahr beschert. Wie ging es uns gesundheitlich? Denk drüber nach, deine Gesundheit. Vielleicht bist du operiert worden, vielleicht auch gleich 5-mal operiert worden oder gleich mehrmals. Das gibt es, wir haben einige, die auch so hier unter uns sitzen. Wie ging es dir gesundheitlich? Vielleicht hing dein Leben so an einem feinen, seidenen Faden, dass du gerade noch überlebt hast und du kannst sagen, bis hierher hat Gott mir geholfen, ich habe es überlebt, dank sei Gott. So, wie ging es dir persönlich? Vielleicht hast du Persönlichkeitskrise, vielleicht bist du verlassen worden, vielleicht hast du jemand verlassen, vielleicht hast du dich von etwas getrennt oder musstest dich trennen, was dir lieb und wert war und vielleicht hast du bittere Tränen geweint in diesem Jahr. Wie ging es dir persönlich, finanziell? Denk drüber nach. Mit deiner Arbeit, mit deinem Einkommen. Vielleicht bist du arbeitslos geworden. Weißt du, in diesen Tagen passieren so viele schreckliche Dinge. Und das Jahr 2010 war ein Jahr von vielen, vielen Veränderungen. Ich kann nicht alles aufzählen, was das alles war. Dass du noch lebst, ist ein Wunder. Dass du noch lebst, ist noch ein Wunder. So, wie ging es dir familiär? Denk drüber nach. bis hierher. Also bis hierher hat's gereicht. Bis hierher hat die Kraft Gottes mich gehalten. Bis hierher habe ich funktioniert. Bis hier war alles noch in Ordnung. Bis hierher konnten wir gehen und bis hier sind wir angekommen. Und jetzt sind wir da. Hier richten wir jetzt einen Gedenkstein. Ich nehme diesen Pott hier einfach so als Gedenkstein für mich. 2010 hat sich sehr viel verändert. So viel wie nie zuvor, all die Jahre vielleicht und all die Jahrzehnte zuvor hat sich so viel politisch verändert. Du hast es bloß nicht gemerkt. Du hast es bloß nicht gemerkt. Wirtschaftlich, religiös hat sich so viel verändert. Jeder ist irgendwo und irgendwie in diese Veränderung hineingezogen worden, ohne dass er will. Das Jahr begann mit einem Paukenschlag. Wenn ich daran denke, dieser Vulkan im Island, plötzlich ging kein Flug mehr. Wir haben Geschwister gehabt, die wollten nach Stuttgart fliegen und das ging nicht mehr. Die konnten von Stuttgart nicht mehr hierher kommen. Und dann die Bohrinsel im Golf von Mexiko und es ist noch nicht alles vorbei, diese Naturkatastrophe. Es begann das Jahr mit einem Paukenschlag und es ging dann permanent, also eine Hiobsbotschaft nach der anderen, viele Erdbeben, Tornados, Überschwemmungen. Was haben wir alles gesehen in diesem Jahr? Also die Nachrichten haben zum Teil sich manchmal überschlagen, aber du bist noch da. Wir sind noch da, die Gemeinde ist noch da. Dieses Jahr, vielleicht hast du gar nicht gemerkt, am 21. Dezember 2010, dieses Jahr fand eine Mondfinsternis statt. Ich habe ja auch nicht gemerkt, weil es bewölkt war bei uns und vernebelt. Aber das habe ich zufällig dann nachher gelesen. Und da stellte sich zum ersten Mal nach langer Zeit die Erde zwischen Mond und Sonne, das ist also diese Mondfinsternis, und die passiert alle 630 Jahre, diese Mondfinsternis. Und die Wissenschaftler haben etwas gesehen, was in der Bibel schon längst steht und immer wieder gesagt wird. In der Bibel steht es, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond. Und die Erdanziehungskraft, diese Gravitationskräfte haben so viel Staub, Mondstaub aufgewirbelt, dass der Mond rot wie Blut war. Nach 630 Jahren. Vielleicht ist das für uns auch eine Warnung. Maranatha haben wir gesungen. Jesus kommt bald. Vielleicht steht Jesus vor der Tür und wir merken es noch gar nicht. Vielleicht ist für euch Täufling die letzte Chance, getauft zu werden. Und ihr habt lang genug gewartet. Und jetzt noch bevor dieser Abend, bevor diese Nacht vorbei ist, vielleicht ist es soweit. Denn in Apostelgeschichte 2, Vers 19 heißt es, ich werde Wunder am Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut, Feuer und Rauch und Dampf, das haben wir alles gehabt. Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und bemerkenswerte Tag des Herrn kommt. Das haben wir ja alles. Nach 630 Jahren. 11 Tage vor Jahresschluss passiert ja dieses Spektakel am Himmel, Zufall, naja. Wir können so viele sagen, das war alles Zufall. Es ist Zufall, dass ich lebe. Zufall, dass ich gesund bin. Zufall, dass ich stark bin. Zufall. Bei Gott gibt es keinen Zufall. Zufall und Schicksal, das ist das Pseudonym, wenn der liebe Gott nicht unterschreiben möchte. Das ist Zufall. Wir lassen uns von diesem alten Jahr erlösen. Es gab 2010 in diesem Jahr auch, was dir und mir und uns vielleicht schwer fiel. Und es erschien uns schwer und sagte, das kann ich nicht verkraften. Was jetzt auf mich zukommt, damit werde ich nicht fertig. Heute lachst du darüber. Wenn Gott dir das Silvester 2009 gezeigt hätte, wärst du nicht weitergegangen. Wärst vielleicht stehen geblieben. Ich sagte, nein, 2010, diese Risiken gehe ich nicht ein. Und du hast überlebt. Du hast überlebt, du lebst heute noch. Hättest du damals nicht Gott vertraut und geglaubt und gewagt und mit Gott was unternommen von guten Mächten, dich wunderbar vom Herrn begleiten lassen, wärst du gar nicht hier. Hättest dich vielleicht das Leben genommen. Du hättest damals vielleicht Angst gehabt. Angst, das wird aus der Wirtschaft, denn wir kamen aus der Wirtschaftskrise, ganz groß. Du wärst vielleicht vor der Angst vergangen oder dich verkrochen und versteckt. Oder wärst vielleicht davongelaufen, wie der Freund Jona. Herr, weg nichts, wie nach Tarsis auswandern, wohin auch immer. Wenn Gott dir damals alles gezeigt hätte, wärst du vielleicht zu Hause geblieben, gar nicht aus dem Haus gegangen. Aber 2010 war ein Jahr, du hast gesagt, mit Gott wagen wir den Schritt in das Altjahr. Wir halten uns an der Hand Gottes fest und ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Und du bist angekommen. Er hat uns geführt bis hierher, hat dich deinem Ziel näher gebracht, auch wenn nicht alles so lief, wie du es gerne wolltest oder gehabt hättest. Für mich persönlich, wenn ich so mein Leben Revue passieren lasse, bei mir in genau zeitgleich, wo ich mit der Bibelschule, Gemeindebibelschule angefangen habe, hat der Teufel angefangen zu toben. Der Teufel hat gewusst, dass wir 1600 oder mehr Bibelschüler haben und Leute unterweisen im Wort Gottes, und der Teufel hasst die Bibel, der Teufel mag die Bibel nicht, der Teufel mag nicht, wenn man das fundamentale Wort Gottes verkündigt und sagt, das ist die Basis für unseren Glauben. Der Teufel will, dass man alle möglichen Spuk glaubt, aber nicht die Wahrheit. Zeitgleich, wo ich das anfing, musste ich meine Frau in die Pflege geben, 1000 Kilometer weg von hier. Das war nicht leicht. Am Anfang habe ich gedacht, ich werde verrückt. Die Hölle tut sich auf. Und was soll das alles? Habe ich gedacht, guck mal, jetzt predigst du vom Sieg und von Gnade und Liebe Gottes und dir passiert sowas. Und ich muss natürlich hier aufpassen, dass ich nicht bitter werde und so weiter. Aber was ich anderen predige, muss ich selber durchmachen. Das ist das Schicksal eines Predigers. Man muss selber das durchleben, und zwar hautnah. Viele Prüfungen Gottes sind so hart, dass ich manchmal sage, lieber Gott, das ist viel zu hart. Was habe ich denn verbrochen? Viele Wege sind manchmal so undurchsichtig. Also für mich auf jeden Fall waren sie damals, und sie trieben mich fast zum Wahnsinn. Und vieles kann ich nicht erklären, selbst wenn ich erklären möchte. Natürlich habe ich für alles eine Erklärung, aber das bringt mir nicht weiter, das hilft mir nicht. Manchmal sagte dann die Stimme irgendwie, sag doch deinem Gott ab, das hat alles doch keinen Wert, das funktioniert der Glaube doch nicht so, weil es ist alles nur Vorstellung, alles nur, das bildest du dir nur ein. Aber dann muss ich wieder sagen, nein, Teufel, hinter mir. Und ich müsste auch dieses Jahr 2010 so oft sagen, Satan hinter mir. Du glaubst gar nicht, wie oft das war, wie oft ich mit dem Teufel kämpfen musste. Mir ging es vielleicht manchmal auch so wie Martin Luther, dass ich den Tinten fast am liebsten genommen hätte und dem in die Fresse geschleudert hätte. Und das habe ich auch manchmal gemacht. Da habe ich gesagt, Gott, mit dir will ich wagen, mit dir an deiner Hand. Und ich habe dieses Jahr aus der Hand Gottes genommen und ich habe dieses Jahr auch in die Hand Gottes wieder gelegt. Und das ist, was ich tun möchte, auch an dieser Stelle. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Ich habe 2010 gelernt, und das möchte ich euch weitergeben, was ich gelernt habe. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht geht es euch genauso wie mir in manchen Augenblicken, Phasen und Situationen. Ich habe gelernt zu akzeptieren. Zu akzeptieren. Dieses Akzeptieren. Das ist leicht gesagt und als getan. Zu akzeptieren. Und habe gesagt, Gott, ich werde dir genauso dienen wie bisher, mache ich gar nichts, keine Abstriche, keine Kompromisse. Ich mache das und ich mache das andere, ich jongliere so wie ein Jongleur und mache mein Leben nach besten Kräften und Wissen und Gewissen. Für mich ist das Kapitel abgeschlossen irgendwo und ich habe mich damit abgefunden. Ich habe gelernt zu akzeptieren. Als ich ganz tief unten war, hat Gott mir ein Bibelwort gegeben aus Psalm 19, das möchte ich hier, weil ich in solche Kämpfe war. Ich will dir sagen, Bilanz, ich ziehe Bilanz jetzt an dieser Stelle. Als ich so tief unten war, dann hat Gott mir ein Wort gegeben auf Psalm 19, Vers 14. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens akzeptabel bzw. wohlgefällig sein vor dir, o Herr, oder deinen Augen, Herr, meine Stärke und mein Erlöser. Lass die Worte, dass ich nichts sage, nichts Negatives über Gott sage. Auch ich verstehe ihn nicht. Ich kann Gott nicht erklären. Und vielleicht ist das auch eine Bilanz, dass du Gott nicht erklären kannst. Für vieles in deinem Leben. Warum? Wieso? Weshalb? Und dann kam immer dieses Lied oder diese Worte. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir, dass ich nichts Dummes sage, dass ich Gott nicht lästere, dass ich nicht depressiv werde. In dem Moment, wo ich dann anfange zu reden über das Negative, werde ich depressiv und stecke andere noch mit meiner Depression an. Würde ich nur den Teufel verherrlichen? Würde ich der Hölle Recht geben? Ich rede nicht mehr über das Negative, mache immer aus dem Allen das Beste und sage, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, ich lasse mich freuen und fröhlich, und jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Also da sind die Kapitel abgeschlossen und ich schaue nach vorne. Und ich nehme jetzt die negativen Dinge hin, wie sie sind. Ich akzeptiere. Ich mache für mich aus allem das Beste. Es kann kommen, was will. Ich lebe. Und mein Leben geht weiter. Ich lasse mich nicht vom Schicksal leben, ich lasse mich nicht vom Zufall leben, ich lasse mich von Schwierigkeiten nicht leben, ich lasse mich von Problemen nicht leben, ich lasse mich von Sorge nicht leben, ich lasse mich von Krankheit nicht leben, ich lasse mich von gar nichts leben. Ich lebe vom Herrn. Er ist mein Leben. Er ist meine Stärke. Er ist meine Kraft. Und ich akzeptiere das, was ist. So, der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist also der Grundgedanke, auch heute Abend. Ich nehme die Dinge so, wie sie sind, verschönere sie nicht, verbessere sie nicht, ich lasse sie stehen. Ich will für Gott da sein. Das habe ich mich entschlossen. Ich habe gesagt, Herr, ich habe mein Leben dir gegeben und ich werde dir dienen. Dann hat er mir gesagt, ja, du könntest nach Süddeutschland runterziehen zu deiner Frau. Aber was mache ich dann in Berlin? Was macht ihr? Wie geht's mit euch weiter? Nein, dann musste ich dort hin und her pendeln. Und er hat gesagt, nee, Gott hat mich hierher gestellt und ich werde mich nicht vom Satan irgendwie anders dirigieren lassen. Ich werde mich auch nicht von Problemen dirigieren lassen. Ich akzeptiere die Gnade Gottes. Ich lasse mir an seiner Gnade genügen und seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So, mach weiter. Ich akzeptiere. Ich will aus dem Leben das Beste machen, aus meinem Leben, solange ich noch leben kann und darf. Und es ist Gnade, dass man leben kann überhaupt. Jedes Jahr ist ein Geschenk. Jedes Jahr ist ein Geschenk. 2010 war ein Geschenk. Ein göttliches Geschenk, ein Gnadengeschenk Gottes. Ich lasse mich vom Teufel nicht blockieren. Bin entschieden, die Sache weiterzuführen. Und dass ich sagen kann, wie der Apostel Paulus, ich habe Glauben gehalten, ich habe den Lauf gelaufen, ich habe den Kampf gekämpft und mir ist beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. So, ich mache euch Mut, weiterzumachen, Glauben zu halten, fest zu bleiben an Gott. Ich sorge mich nicht, auch wenn ich nicht weiß, wie das alles weitergehen soll. Ich diskutiere auch nicht. Weißt du, ich könnte alles diskutieren, da wird alles besprechen und alles planen. Das ist alles für die Katz. Gott soll planen. Ich habe es ihm abgegeben, die ganze Sache. Meine Sorgen, das alles, was ändert sowieso nichts, ich kann noch so viel reden, ich suche auch kein Mitleid und Kommentare. Weißt du, wenn dir mal schlecht geht und wenn dir 2010 vielleicht irgendwo mal schlecht gegangen ist, denk drüber nach, dann kamen so liebe Brüder und Schwestern, weißt du, der Herr ist so und so, vielleicht betest du nicht richtig, vielleicht glaubst du nicht richtig, vielleicht liebst du den Herrn nicht richtig, vielleicht hast du Gott nicht richtig vertraut, vielleicht hast du irgendwo eine Sünde in deinem Leben gegangen und dann kommen die ganzen Frommen, ja, vielleicht ist ein Fluch über deinem Leben. Mag sein, was der Wille, was über mein Leben ist. Der Herr ist über meinem Leben. Der Herr ist über mein Leben. Und das ist für mich ausschlaggebend. Und kein Fluch und kein Fehler und keine Sünde und kein Unglaube. Denn die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches. Ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches. So, es ist zwecklos. Sich da große Gedanken, Kopfzerbrechen machen, warum hast du uns rausgeführt, warum sind wir hier angekommen, warum machen wir das und das und so, warum ist das alles so, vergiss dieses ganze Warum, dann kannst du nur murren gegen Gott und da will ich mich nicht versündigen und da will ich mich nicht reinziehen von niemand und von nichts, ich muss einfach da durch. Und genauso 2010, da musstest du durch, da ist dir nichts erspart geblieben. Und 2011, Bruder, Schwester, da musst du auch durch. Da musst du auch durch, ob es dir passt oder nicht. Aber du kannst an der Hand Gottes dich festhalten. Weißt du, da brauchst du nicht da großes Licht und große Offenbarung und Erscheinung. Wenn du dich an Gott festhältst, du kommst mit Gott durch. Du kommst mit Gott durch und wirst fertig mit ihm. Deshalb, ich plag mich nicht, denn ich weiß, Gott ist bei mir. Ich murr auch nicht und hadere nicht und kann meine Situation sowieso nicht ändern. Und du kannst auch deine Situation nicht ändern. Niemand kann seine Situation ändern. Da kann sich noch so viel bemühen, wer will. Du ärgerst dich nur und das bedrückt dich nur noch mehr. Ich lebe damit und habe Frieden. Ich akzeptiere. Ich mache aus jeder Situation seitdem immer das Beste. Dann fange ich an, meine Wohnung umzuräumen, dann fange ich das zu erneuern, dann fange ich da irgendwie was Kleines oder dort was Kleines. Weißt du, da nütze ich die Zeit, ich lasse mich nicht vom Teufel beschäftigen. Weißt du, wie Teufel einen beschäftigen möchte mit Angst und Panik und Bedrückung und Kummer und Zweifel und ja und weißt was und so weiter. Ich beschäftige mich mit Gott. Ich habe mich noch nie so intensiv mit dem Herrn beschäftigt wie jetzt in diesen 8 Monaten. Mich wirklich mit Gott intensiv beschäftigt, habe so viel Zeit, kann über Gott nachdenken wie nie zuvor und kann mit Gott reden, kann essen, was ich will und trinken, was ich will. Ja, was mir schmeckt. Okay, weißt du, ich fange was Neues mit Gott an. Weißt du, wir sollen nicht am Alten weitermachen. Und genau, lass das Alte abschließen, lass alles schön und gut. Ich danke Gott für alles Schöne und Liebe und Gute. Aber ich schaue nach vorne. Das Leben wird nach vorne gelebt und nach vorne gegangen. Wir fangen auch heute jetzt 2011, fangen wir ein neues Heft an. Unsere Täuflinge fangen brandneues Leben. Sie gehen mit neuem Leben in das neue Jahr hinein mit dem Bund Gottes, mit Gott als Partner und Freund und Weggefährte. So, wir bringen alles unter das Blut und bereinigen das alles, was noch so war. Den ganzen Ballast schmeißen wir ab. Ich möchte nichts von dem alten Ballast mitnehmen. Die Sorgen, den Kummer, die Rechnungen. Ja, und wie geht's weiter? Alles wird teurer. Bis hierher hat Gott geholfen. Eben Ezer. Bis hierher hat er uns Gnade geschenkt. Und der, der uns bis hierher Gnade geschenkt hat, dieser Herrgott, dieser Heiland, dieser Chef, dieser Arzt, dieser Führer, dieser Leiter, der führt uns auch weiter. Also wir ziehen einen Schlussstrich. Wollen wir auch machen. Wir besehen das Jahr 2010. Das war gut. Es war gut. Auch wenn es manches nicht so war, es war gut. Kannst du das sagen? Es war gut. Es war gut. Es war gut. Auch wenn du einen Fuß gebrochen hast, hast mit anderen gehumpelt, hast einen Stock genommen, hast einen Herzschrittmacher genommen oder was sonst auch immer, hast Tabletten genommen, wurdest gespritzt, aber es ging weiter. Es ist schwer manchmal, wenn ich dran denke, Gertrud ist Witwe geworden, das ist auch schwer für sie gewesen, als Witwe zu werden, ohne Mann, plötzlich allein. Weißt du, es ist leicht zu sagen, ich vertraue Gott. Aber wenn Gott einem was wegnimmt, dann solltest du Halleluja singen können. Dann ist dein Glaube echt. Alles andere ist so wischiwaschi. Und unsere Gertrud dient immer noch Gott. Sie war manchmal traurig. Wir alle sind manchmal traurig, wenn wir jemanden verlieren oder hergeben müssen. So, ich möchte einfach sagen, wir bedauern nichts. Das ist wichtig, dass, ja, ich bedauere, hätte ich, nein, vergiss es, alles waren Führungen Gottes und Leitungen Gottes. Du hast nichts zu bedauern. Du hast es Gott abzugeben und nicht zu bedauern. Bedauere nichts, gib Gott alles ab, was dich bedrückt und belastet. Nimm nichts zurück, entschuldige dich für nichts. Ja, aber wir haben Fehler gemacht, ich muss Buße tun. Nein, kehr um und mach anders, mach nicht mehr die gleiche Dummheit, wie du vorher gemacht hast. Warum solltest du dich entschuldigen oder zurücknehmen? Wir sollen mit der Vergangenheit brechen, und zwar radikal. Wir haben dafür keine Verwendung für unsere Vergangenheit. Warum? Wir wollen was Neues, wir wollen ein neues Leben, wir wollen neue Gnade erleben, wir wollen was Neues erleben. Solange du noch immer an dem Alten hängst, kann Gott dir nichts Neues geben. 2011 kannst du nicht erleben, solange du noch am Alten dich festklammerst. Löse dich von dem Alten im Namen Jesu und entsag dich und sag, ich sag mich los von dem alles, was war, was ich nicht verstehe. Ich akzeptiere, mir bleibt nichts anderes übrig, ich gehe weiter. Ich akzeptiere alles, was getan wurde, was getan habe, was ich alles erlebt habe. Ich akzeptiere. Und ich gebe Gott die Sache, denn er hat die Lösung für 2011. Er hat die Lösung, eine wunderbare Lösung für dich. So, und da kommst du mit deiner Situation, ich komme mit meiner Situation zurecht, da kommst du mit deinem Handicap zurecht. Manche müssen die Wohnung verlassen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können, weil die Mieten so teuer geworden sind. Weißt du, finde dich damit ab. Akzeptiere. Das Stichwort, das ich vom alten Jahr ins neue Jahr mit hinübernehmen möchte, akzeptiere. Akzeptiere, mach aus allem das Beste, lebe dein Leben, stell keine dummen, unnötigen Fragen, denn je mehr Fragen du stellst, desto depressiver wirst du. Das ist das Problem für deine Depression. Stell keine Fragen an Gott. Ich ermutige dich, ziehe Bilanz, aber bleib nicht bei deiner Bilanz. Fang an, Gott zu danken. Und jetzt möchten wir ein Lied hören und einfach Gott Danke sagen. Danke mit diesem Lied. Jemand hat mir dieses Lied geschenkt. Und ich möchte, dass wir so voll Power, Danke, Herr. Danke, Herr, für das vergangene Jahr. Ich bete nicht, ich lasse es danken.
In dunkler Zeit, dank dem Herrn für den Frieden, das erfahren werden kann. Dank ihm auch für die Freiheit, dank dem Herrn ein Leben lang. Dank dem Herrn. Ein Leben lang.
Ganze noch einmal wiederholen. Und dann stehen wir auf und wir danken, wir haben Grund zum Danken. Eben Ether bis hierher hat Gott uns geholfen. Vielleicht kannst du mitsingen. Dank dem Herrn. Halleluja. Bis hierher hat er dich gebracht.
Dank dem Herrn, dass er alle großen Sünden von uns nahm. Dank dem Herrn für dein Lachen. Dank dem Herrn, oh ja. Dank ihm auch für deine Tränen. Dank dem Herrn, oh ja. Dank dem Herrn für die Freude, die wir tief im Herzen spüren. Dank dem Herrn für die Träume, die wir alle nie verlieren. Dank dem Herrn für die Kinder und dass ihnen nichts geschieht. Für den hellen Strahl der Sonne, die uns ihre Wärme gibt. Dank dem Herrn für die Wunder, die geschehen auf dieser Welt. Dank dem Herrn für den Glauben, dass dein Herz den Mut behält. Dank dem Herrn für die Sehnsucht, dank ihm für die Zärtlichkeit, dass er uns die Gnade schenkte und ein Licht in dunkler Zeit. Dank dem Herrn für den Frieden, dass er Wahrheit werden kann. Dank ihm auch für die Freiheit, dank dem Herrn ein Leben lang. Dank dem Herrn ein Leben lang.
Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir, oh Herr, ich segne diesen Abend und jetzt den weiteren Ablauf des Abends. Heiliger Geist, übernimm du jeden Part, jeden Teil des Gottesdienstes. Sei du gegenwärtig. Wir wollen Lob und Dank drüber setzen über diesen Abend und wir akzeptieren und sagen Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Wir bleiben stehen und wir bringen unsere feiern. Wir wollen das Mahl des Herrn feiern. Und ich denke, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, wir möchten einfach uns Gedanken machen, wie Paulus im 1. Korinther 11 schreibt, der Mensch prüfe sich selbst. Ich denke, Silvester ist auch so eine Zeit, wo man sich selbst prüft. Der Mensch schlage es an seine eigene Brust und sagt, nicht wie es bei dem war, und Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Vergiss das alles. Hör mit deiner Selbstgerechtigkeit und Heiligkeit und Scheinheiligkeit auf. Schlag in deine Brust und sag, Herr, wie sieht es bei mir aus? Wie hat es dieses Jahr ausgesehen? Habe ich Jesus überall treu und brav bekannt? Habe ich Jesus ausgelebt? Habe ich Jesus Ehre gemacht? Denk drüber nach. Der Mensch prüfe sich selbst. Wie war ich dem Herrn gegenüber? War ich immer mit ihm verbunden oder ist immer wieder mal was dazwischen gekommen, was mich von seiner Gegenwart, von seinem Geist getrennt hat, von seiner Liebe getrennt hat? Wie oft bist du so launisch gewesen? Weißt du, so ausgeflippt? Der Mensch prüfe sich selbst. Sag nicht, wie war deine Frau, dein Mann, dein Kind, dein Sohn, deine Tochter? Wie war ich? Herr, wie war ich? Wie war ich? Das ganze Jahr über. Der Mensch prüfe sich selbst. Leg deine Hand ans Herz. Und du hörst so. Und du spürst, wie dein Herz bibbert oder nicht. Wie war's? Wie war die Gemeinschaft mit anderen? War da alles in Ordnung? Oder gab es Sachen, wo du dich von anderen getrennt hast, dich isoliert hast, dich verdorben hast, was Negatives in deinem Herzen entstand, eine bittere Wurzel? Wie viele bittere Wurzeln gibt es? Dann gibt es noch, wo der Mensch sich selber prüfen soll. Eigentlich soll er sich an die Zunge fassen. Aber das will ich dir ersparen. Wie oft hast du negativ über andere geredet, deine Brüder und Schwestern? Wie oft hast du über die Gemeinde negativ geredet, über deine Familie, deine Verwandten? Der Mensch prüfe sich selbst. Weißt du, du warst nicht immer in neuen Zungen. Deine Zunge war entzündet vom Satan. Und du hast oft Sachen geredet, die du lieber nachher hinterher gesagt hast, hätte ich es bloß nicht gesagt. Du hast alles so viel verdorben damit, mit diesen dummen Worten, mit diesen harten Worten, diesen herzlosen Worten. Der Mensch prüfe sich selbst. Das ist Abendmahl. Wir gehen in die Gegenwart Gottes. Vor Gott darf und kann keine Sünde bestehen. Aber die Bibel sagt, ist unsere Sünde gleich blutrot, so soll sie schneeweiß werden. Bei Gott gibt es viel Vergebung. Auch über das Jahr 2010, da gibt es viel Vergebung. Hier im Lied hieß es, dank dem Herrn, der die großen Sünden vergibt. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, nee, lieber Heiland, viel schlimmer sind die kleinen Sünden. Die kleinen Sünden, die kleinen Füchse sind, dass sie den Weinberg verderben. Vater, vergib mir nicht nur die großen, die weiß ich, was ich falsch gemacht habe, aber die kleinen Sünden, die ich nicht kenne, die ich übersehen habe, Haar in der Suppe oder ein Splitter im Auge des meines Bruders, diese Kleinigkeiten, den Balken, das ist mir klar, aber die Splittergeschichten. Jesus, vergib mir die kleinen Sünden. Der Mensch prüfe sich selbst. Und nachdem er sich geprüft hat, darf er zum Tisch des Herrn gehen. Es ist eine Gnade. Und ihr Täuflinge, ganz besonders für euch, ist es Gnade, dass ihr zum Tisch des Herrn dürft. Christus hat zwei Sakramente eingesetzt. Für mich sind Sakramente Einsetzungswort, Sachen Jesu. Die hat er eingesetzt. Das andere ist fraglich, ob er eingesetzt hat oder nicht. Aber die zwei, das was wir haben, ist Abendmahl und Taufe. Abendmahl und Taufe. Und beides fällt hier zusammen. Heute an diesem Tag Abendmahl und Taufe. Und Jesus sagt, tu das zu meinem Gedächtnis, so oft ihr zusammenkommt. Und ihr sollt meinen Tod verkündigen, bis ich wiederkomme. Und mich hat's verlangt, mit euch Gemeinschaft zu haben. Und die Taufe, das Gleiche, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig. Ob er heiratet, Sakrament Ehe und alles anderen Sakramente, das ist dahingestellt. Aber das ist ausschlaggebend, Taufe und Abendmahl. Und das haben wir Silvester. Also wirklich eine wunderbare Verpackung heute Abend. Lasst uns aufstehen. Kommen wir zu einem ganz wesentlichen, wichtigen Teil. Vielleicht singen wir einen Chorus noch, einen Übergangschorus. Damit kommen wir zum Taufgottesdienst. Wir dürfen Platz nehmen. Bevor ich euch taufe, möchte ich noch ein paar Sachen sagen, weil wir machen nicht wie andere Gemeinden oder manche Kirchen das machen, zuerst groß Taufunterricht und Unterweisung. So steht's nicht in meiner Bibel. In meiner Bibel steht's, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und wer da glaubt und getauft wird selig. Punkt. Da steht nichts mit drin. Und dann heißt es, und dann erst lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Dann kommt die Belehrung und die dauert 40 Jahre. Oder länger. Und damit wird man nicht fertig. Und so weiter. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Deshalb, also vergiss das Ganze, das Taufunterricht. Manche kamen und sagten, ja, muss ich Taufunterricht machen? Was willst du da lernen? Das lernst du nachher mit Jesus und dem Heiligen Geist und mit der Gnade Gottes und in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Da wirst du schon genug geschliffen und da wirst du genug gelehrt werden. Aber ich will ganz kurz sagen, was die Taufe ist. Auf was ihr euch einlässt, ihr könnt noch alle aussteigen. Ihr könnt euch wieder anziehen. Nein, ihr könnt hier aussteigen, aber ihr könnt wieder zurückgehen. Nein, Jesus hat einmal gefragt seine Leute, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Du musst dich nicht taufen lassen, wenn du vielleicht noch nicht reif bist. Niemand muss es. Wir sind anders als die Großkirchen oder alles, was sie irgendwie machen. Oder Baptisten, jetzt bist du 12 Jahre, jetzt solltest du getauft werden und jetzt wärst du reif. Nein, es ist freiwillig. Ich habe euch nicht überredet, ihr habt mich überreden müssen, dass ich euch taufe. Ja, dass ich euch taufe und dass ich willig bin, euch zu taufen. So, Taufe ist etwas Freiwilliges, keine Vergewaltigung. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig. Ich will euch sagen, auf was ihr euch einlasst. Denn ich möchte euch den Vertrag vorlesen, damit ihr genau wisst, was es kostet, Christ zu sein. So, mit der Taufe schließt ihr einen ewigen Bund mit Gott. Nicht einen zeitlichen Bund für alle Ewigkeit. Und Bruder, werde dich zweimal taufen. Einmal für dich und für deinen Sohn. Das klingt komisch, aber ich denke einfach, du als Familienhaupt, glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Ich denke, wir machen ein bisschen anders. Steht nicht in der Bibel. Warum soll ich immer das tun, was in der Bibel drin steht? Wir haben ja nämlich die Freiheit. Nein, ich sage das, die Freiheit. Ich kann, weißt du, wir haben die Freiheit des Geistes. Wir sind nicht an den Buchstaben gebunden. Wir wollen im Geist den Bund Gottes schließen. Im Geist und in der Wahrheit. Und nicht in den Buchstaben. Das kann man nicht. Doch, der Vater, die ganze Familie hat gekämpft für den Jungen. Was haben sie gebetet? Wie haben wir gebetet dafür? Und so weiter. Und das ist jetzt beim Heiland. Warum sollen wir nicht auch ihn in die Hände Gottes legen? Und einfach Gott anbefehlen. Und sagen, Vater, nimm auch den Jungen jetzt in deine Hände. Und wir tun das für ihn stellvertretend. Komisch, aber lass es. Wir schließen hier einen ewigen Bund mit Gott. Und du trittst automatisch dabei in die ewigen Bündnisse Gottes, im Bund von Abraham, Isaac und Jakob und Noah Bund und Adam Bund, alle Bünde, auch was Jesus geschlossen hat, den neuen Bund, was wir jetzt Abendmahl gehabt haben, du trittst in die Bündnisse Gottes ein. Mit der Taufe bist du Kind Gottes. Ja, du bist Kind Gottes. Bisher war ich nicht sicher, bist du, bist es nicht. So, bist du verlobt, bist du verheiratet oder nicht? Verstehst aber, wenn du dann zum Standesamt gingst, Und dein Ja abgegeben hast. Und das ist ein öffentliches Ja zu Jesus. So bist du Kind Gottes und zwar offiziell. Nicht nur so heimlich, ja, wir haben uns verliebt. Jetzt steht, von diesem Moment steht mit Sicherheit dein Name im Buch des Lebens. Du bist ein Eigentum des Herrn Jesus. Mit der Taufe hast du einen Anspruch auf den Heiligen Geist. Johannes hat getauft, er sagte, ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, wird mit Geist und Feuer taufen. Wenn du noch nicht den Heiligen Geist hast, hast du ein Recht, kannst du sogar zu Gott kommen und sagen, Vater, jetzt bin ich mit Wasser getauft, jetzt möchte ich auch mit Geist getauft werden, mein Feuer kommt von selber. Neidenstaufe, Schwierigkeiten. So. Mit der Taufe bist du ein Erbe aller Verheißungen Gottes. Mit der Taufe darfst du jetzt zum lieben Gott aber Vater sagen. Du hast ein Recht. Mit der Taufe sagst du dich los von allem Okkulten, vom Satan und jeder Form des Aberglaubens. Weißt du, wir sind alle irgendwo im Zauber drin gewesen. Alle irgendwo drin gesteckt. Aber jetzt, wir sagen uns los. Durch die Taufe. Die Taufe ist ein Abwaschen, ein Hindurchgehen. Das alte Brandmal geht aus deinem Leben raus. Du bist jetzt ein Eigentum Jesu. Und alle Weihungen, alle Rituale, die du irgendwo mitgemacht hast, die sind jetzt alle ausgelöscht. Mit der Taufe funktioniert nichts mehr. Du wirst erstaunt sein. Es ist vorbei. Alle Einweihungen, was es auch war. Mit der Taufe gibst du Gott Recht und Ehre. Mit der Taufe drückst du deine Liebe zu Gott aus. Mit der Taufe erklärst du, ich bin bereit, ein Jünger Jesu zu werden. Du bist es noch nicht. Aber du wirst. Du bist auf dem besten Weg dorthin. Mit der Taufe bist du ein Teil des Leibes Jesu, der Gemeinde, dem Volk Gottes. Wenn wir hier taufen, wir taufen dich nicht in die Gemeinde, wir nehmen niemanden in die Gemeinde auf, wir haben auch gar keine Mitglieder, wir wollen auch gar keine Mitglieder haben. Man gehört mit dem Herzen zu Gott oder sonst nicht. Und mit dem Herzen. Und deshalb ist so wichtig, du gehörst der großen universellen Familie Jesu, die ist weltweit. Plötzlich, wenn du hier aus dem Wasser raussteigst, hast du eine ganz große Familie. Da gibt Afrikaner, da gibt es Asiaten, da gibt es Eskimos, da gibt es alle möglichen, da gibt es auch Deutsche sogar. Plötzlich hast du so eine riesige Familie. Und das sind deine Brüder und Schwestern. Das sind deine Brüder und Schwestern. So, mit der Taufe. Jetzt muss ich noch was sagen, das ist ganz arg wichtig. Beginnt deine Heiligung. Das werde ich dir auch nachher schriftlich geben noch. Beginnt deine Heiligung. Verstehst? Das fällt weg und das fällt weg. Das nimmt Gott weg und das nimmt Gott dann plötzlich weg. Das geht alles natürlich von selbst, fast automatisch. Du wirst verblüfft sein. Ein Christ macht das nicht mehr. Ein Christ hat das nicht mehr nötig. Du wirst ja verblüfft sein. Das geht alles automatisch, weil der Heilige Geist an dir arbeitet. Mit der Taufe beginnt der Dienst für Gott. Plötzlich hast du Lust und Sehnsucht, für Gott was zu tun, zu wachsen. Plötzlich steht mit der Taufe das Reich Gottes an erster Stelle. Was kann ich für Gott tun? Wie kann ich Gott noch besser gefallen, noch besser lieb haben, noch besser verstehen? Mit der Taufe nimmst du das Wort Gottes ernst und mit der Taufe stehst du unter dem Schutz Gottes. Wenn du hier aus dem Wasser raussteigst, Natürlich bist du bedroht. Der Teufel ist hinter dir her, weil du jetzt nicht mehr ihm gehörst, sondern Jesus gehörst. Aber der Herr sagt, ich bin dein Schild und dein Schutz. Psalm 91 gilt ganz besonders für euch. Dann wacht der Herr. Ihr seid jetzt, nach der Taufe seid ihr der Augapfel Gottes. So, nur ganz schnell ein paar Gedanken. Die Taufe ist der erste Gehorsamsschritt, ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Und ich werde nicht alle euch bitten, Zeugnis zu geben, aber ein paar werde ich bitten, erzähl ganz schnell in Telegrammstil mit ein paar Sätzen, warum du dich taufen lässt oder was ist der Grund deiner Taufe, denn ich will von dir wissen. Weiß sich anziehen kann ja jeder. Und sich hier hinsetzen kann dich auch jeder. Und jeder kann so einen Zettel ausfüllen, ich möchte getauft werden. Aber warum genau? Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Du kannst natürlich selbst zum See gehen und dich am Schopf nehmen und tauchen. Aber das ist keine Taufe. Zur Taufe brauchst du den Täufer. Für die Taufe gehört der Täufling und der Täufer. Und das ist ein öffentliches Bekenntnis. Müssen natürlich nicht so viele sein wie heute Abend hier. Aber es genügt zwei, drei Leute, die dann bestätigen, du hast einen Bund mit Gott geschlossen. Mit der Taufe kommst du aus deinem Versteck raus, aus deiner Anonymität, aus deiner Verborgenheit, Verlorenheit, deiner Sklaverei. Du löst dich von allem, was hinter dir liegt. Die Taufe ist so eine Art Befreiungsgottesdienst. Wenn du dich richtig taufen lässt und wenn ich dich taufe und den Mund hältst und nicht aufmachst und wirklich sagst, Herr, jetzt ist radikal Schluss. Du bist befreit. Der Teufel hat keinen Anspruch auf dein Leben. Alle Flüche, alle Verwünschungen, alle Verdammnisse, Generationsflüche haben keine Wirkung über dein Leben, denn das ist Abbruch. Alles vorbei. Alles vorbei, was da war. Jesus sagt, es ist eine neue Schöpfung. Da ist alles vergangen. So wie Israel aus Ägypten aus der Sklaverei rauskommt, so kommst du aus der Sklaverei raus. Und jetzt beginnt ein neues Leben mit Gott. Jetzt beginnst du ein neues Leben mit Gott. Wenn du Gott ernst nimmst und Gottes Wort ernst nimmst, dann stellt sich Gott ganz bewusst auf deine Seite, weil du hier ganz bewusst dich auf die Seite Gottes stellst. So stellt sich Gott auf deine Seite und sagt, jetzt Kind, ich gehe mit dir. Taufe ist ein ganz bewusster Willensakt. Du lieferst dich selbst Gott aus. Du musst selber reinsteigen. Weißt du, die erste große Vergewaltigung im Menschenleben ist Kindertaufe. Du kannst noch nicht Papa und Mama sagen, aber wirst schon Christ gemacht. Du sollst an Gott glauben und Buße getan haben, wobei du noch gar keine Sünde begangen hast. Das ist eine Vergewaltigung. Aber hier, du steigst freiwillig rein, ich will getauft werden. Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen. Deshalb, wenn du das nur eine Segnung achtest, das ist okay. Denn Kinder sollen gesegnet werden, dürfen gesegnet werden. Und dieses Besprengen ist keine Kindertaufe. Weil manche Leute haben da Schwierigkeiten. Ja, ich bin als Kind getauft. Nein, du bist nicht als Kind getauft. Du wärst als Kind getauft, wenn ich dich ins Wasser getaucht hätte, damals als Baby. Dann wärst du getauft worden. So wie die Orthodoxen machen zum Teil, die nehmen das Baby, ich habe drüben eine Orthodoxentaufe mal miterlebt in der Kirche, im Eis, da war sogar Eisschicht auf dem Wasser, und dann nahmen sie den Bengel und haben Nase zugehoben, reingetaucht, und der Kerl schrie, was das Zeug hielt. Natürlich würde ich auch schreien. Aber das ist eine Taufe gewesen. Das war eine Taufe. Alles andere ist nur besprengeln. So. Nur nebenbei, damit ihr wisst, Taufe ist tauchen, untertauchen, begraben werden. Hier stellst du dir ganz bewusst dein Leben unter Gott und dich hinter dem Herrn und sagst, jetzt Herr, ich gehe jetzt mit dir und du bist jetzt mein Schild, mein Schirm. Du verleugnest dich selbst mit der Taufe. Das ist schon, weißt du, jetzt da in so einem weißes Nachthemd da zu sitzen. Nein, lass mich mal so sagen, was die Leute denken. Einfach so, ja, barfuß noch dazu, womöglich. Weißt du, es ist eine Bloßstellung, eine Demütigung, aber das ist da, wo du Gnade findest. Denn wer sich vor Gott demütigt, hier vor Menschen demütigt, er wird von Gott erhöht werden. Das ist eine Demütigung, seine alten Klamotten ausziehen, da nur ein bisschen so wie Bettler kommen und sich taufen zu lassen. Aber weißt, wir nehmen nichts mit und wir demütigen uns vor Gott und Gott wird uns erhöhen. Das ist, was hier passiert. Taufe ist eine Demütigung, sich vor dem Herrn, nicht vor Menschen. Aber es ist also auch noch vor der Welt, also auch ein Stück Demut. Du kommst aus deiner Passivität raus. Taufe ist der erste aktive Akt. hier zeigst du, was in dir drin ist. Denn die Bekehrung hat schon lang stattgefunden. Kind Gottes bist du schon lang geworden, vor der Taufe. Also das ist nur eine Reflexion nach außen. Ein Zeichen für die unsichtbare und die sichtbare Welt. Ab jetzt lebe ich für Jesus. Teufel, rutscht mir den Puckel runter. Jetzt bin ich Kind Gottes, jetzt will ich nur dem Herrn Jesus dienen, so gut oder schlecht. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht perfekt sein. Ab jetzt will ich anders sein, ab jetzt will ich mit Gott gehen. Wundere dich nicht, wenn nach der Taufe, ich will das auch sagen, nach der Taufe, dass du Angriffe bekommst, dass es dir nicht besonders gut geht. Denn ab jetzt bist du ein Fremdkörper in dieser Welt. Du bist nicht mehr von dieser Welt. Du bist Bürger des Himmels. Dein Name ist im Buch des Lebens. Du bist hier Ausländer, Bruder, Schwester. Mit der Taufe erklärst du deinen Austritt aus dieser Welt und den Eintritt ins Reich Gottes. Du bist hier Flüchtling. Du bist dem Teufel entronnen und jetzt jagt er dich, so gut er kann. Wundere dich nicht, wenn die Menschen dich da nicht so gut behandeln. Ausländer, weißt du, die gucken, wir wollen keine Ausländer. Nein, wir sind Kinder Gottes. Uns gehört die Welt. Aber jetzt in ihren Augen sind wir Fremdkörper. Wundere dich nicht, wenn sie kritisieren, denn ab jetzt bist du dem Teufel sehr gefährlich, bist sein Gegner und du beziehst jetzt öffentlich Stellung. Die Taufe ist ein Politikum, da wird gestritten, gekämpft, bis geht nicht mehr. Weißt du, manche möchten mit Feuer getauft werden, aber haben Angst vor Wasser. Ja, Charismatiker möchten mit Feuer getauft werden, aber die Charismatiker haben Angst vor Wasser. Wir gehen nicht aufs Ganze, du gehst mit der Taufe aufs Ganze. Wasser und Geist und Feuer. Halleluja. Ab jetzt bist du der Spielverderber Satans. Du bist für die Hölle sehr gefährlich. Der Teufel hat Angst vor dir. Für mich hat es sehr viel geholfen, als ich getauft wurde. Ich habe so viele Probleme gehabt als junger Christ. Aber ich habe meinen Taufspruch gehabt. Und immer wenn Satan mich angriff und Satan mich versuchte und Satan mir sagte, du bist kein Kind Gottes. Du bist kein Kind Gottes. Ich habe gesagt, Satan, schau her, das ist mein Taufschein. Hier steht es drin, ich bin getauft worden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin Kind Gottes, du kannst mir Puckel runter. Und ich habe immer wieder meinen Taufschein genommen, bin ein bisschen durchs Zimmer spazieren gegangen, habe gesagt, ich bin getauft, ich habe einen Bund mit Gott. Ich bin, so wie einer verheiratet ist, wenn er einen Ring an den Finger hat und dergleichen, so bist du, ich bin getauft. Und das habe ich immer hochgehalten und dann hat er mich endlich mal in Ruhe gelassen. Endlich habe ich meine Ruhe bekommen, nachdem er gemerkt hat, bei dem ist nichts mehr auszurichten. Der ist nicht abzuwerben. So, wundere dich nicht, der Teufel wird versuchen, dich unschädlich zu machen, dich auszuschalten, dein Leben madig zu machen, dich abzulenken. Der wird alles versuchen nach der Taufe, damit du ja alles wieder rufst und sagst, nee, ich mache das nicht. Hab keine Angst, in die Arena zu treten, jetzt, denn dieses Taufbecken, ich weiß nicht, wie viele hundert hier schon getauft worden sind. Das hat für alle funktioniert, für kleine und für große, keine Angst. Das ist wie eine Arena, wie Olympiastadion, wie ein Fußballstadion. Du betrittst die Arena, auch wenn es noch so klein ist. Du betrittst die Arena hier. Und in 1. Korinther 4, Vers 9 bis 10, ich will euch das vorlesen. Es sieht so aus, als hätte Gott uns Apostel, natürlich euch Täuflinge, den allerletzten Platz angewiesen. Wir stehen da wie Verbrecher, die zum Tode in der Arena verurteilt sind. Ein Schauspiel sind wir für die ganze Welt, für Engel und Menschen. Das seid ihr jetzt, ein Schauspiel. Ihr seid ein Schauspiel, ob ihr es glaubt oder nicht, für Engel und Menschen. Wir sind um Christi willen unwissend, aber manche sagen, wie könnt ihr so dumm sein und euch das taufen lassen? Das ist Sekte. Da schreien sie gleich nach Sekte. Die haben gar keine Ahnung, was Sekte ist überhaupt. Aber die am wenigsten von Sekte was verstehen, scheinen gleich mal Sekte. Und wenn du genau fragst, dann sind sie ratlos. Also wir sind um Christi willen unwissend, aber ihr seid durch Christus klug. Ihr seid klug. Was glaubt ihr, wie klug ihr seid? Dieser Akt, dieser Schritt wird für die Ewigkeit gedacht, egal wo ihr seid. Paulus sagt dann weiter, wir sind schwach, aber ihr seid stark. Wir sind verachtet, aber ihr seid geehrt. Bei der Taufe betrittst du diese Arena hier und bist ein Schauspiel. Weißt du, was ist ein Schauspiel? Wenn du mal ins Theater gegangen bist, und ich weiß nicht, wie viele von euch mal im Theater waren, aber wenn du mal im Theater bist und im Theater spielst, wir haben ja Schauspieler unter uns und was auch immer, Und wenn ich so von meinen Schauspielern höre, die müssen jeden Tag zweimal auf die Bühne rennen, dann laufen sie auf die Bühne, werden sie geschlagen, verprügelt, müssen verhungern, werden hin und her geworfen, alles auf der Bühne und das gleich ein paar Mal am Tag, da werden sie ausgeraubt, gehängt, gefoltert, gekreuzigt oder was auch immer. So auf der Bühne müssen sich alles über sich ergehen lassen. Das ist, was Schauspiel ist. Wir sind auf der Bühne. Auf der Bühne werden sie da vergewaltigt, wilden Tieren vorgeworfen, so wie es in der Bibel mal steht, zersägt, verspottet. Auf der Bühne müssen sie regelmäßig sterben. Auf der Bühne oder vor der Kamera. Abend für Abend, manchmal dreimal am Tag. Und dann stehen sie wieder auf und machen wieder weiter. Nächste Vorstellung. Da beginnt dein Schauspiel, Bruder und Schwester, als Kind Gottes. Das ist dein Schauspiel, dein wahres Leben. Mach dir keine Sorge. Soll ich dir sagen? Schauspieler verdienen sehr gut manchmal. Nicht alle, aber manchmal. Die verdienen sehr gut. Künstler, denen wird der ganze Schmuck zugeworfen, wenn ich denke an die alten Römer. Du wirst reich entlohnt für deinen Dienst, für deinen Einsatz und dein Opfer. Und deshalb, bei dieser Taufe geht es um mehr als nur ein bisschen Wasser, als um eine symbolische Handlung. Es ist ein Gehorsamschritt. Diese Taufe ist ein Gehorsamschritt. Hier wird der Wille Gottes getan. Psalm 15, in Vers 1 und folgende Verse. Herr, wer darf deinen Tempel betreten? Du wirst hier durch diese Wanne in den Himmel reingelassen. Das ist das Eintrittstor zum Herrn. Wer darf deinen Tempel betreten? Wen lässt du wohnen auf deinen heiligen Berg? Er, der die Wahrheit sagt, der reine Hände hat, der heilige Wege geht. Er macht niemand bei, also das sind die Menschen, die dann diesen Berg Gottes besteigen dürfen. Er, der nicht andere schlecht macht, nichts tut, seinen Freunden nicht schadet und Nachbarn nicht in Verruf bringt. Er, der niemand verachtet oder sogar den verachtet, den Gott verworfen hat. Er tut, was er geschworen hat, steht zu seinem Wort oder sein Geld wieder zurückgibt, mit Zinsen sogar. Er lässt sich nicht bestechen. Das ist derjenige, der den Berg Gottes besteigen und betreten darf und der Gott wohlgefällig ist. Von diesem Tag, alles, was in deinem Leben bisher war, hör die Verdammnis auf. Du darfst jetzt zum Berg Gottes gehen. Wenn du heute nach der Taufe, und du bist noch nicht dort angekommen, sterben würdest, bist du im Himmel. Amen. Natürlich, du bist auch im Himmel, wenn du drüben in die Tür schon eingegangen bist und nach Hause gekommen bist. Denn wir sind Söhne und Töchter Gottes. Unser Name ist im Buch des Lebens verzeichnet. Und niemand darf und kann unseren Namen aus dem Buch des Lebens tilgen. Preis Gott. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, wir danken Gott unaufhörlich dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch brachten, nicht als Menschenwort gehört habt, sondern als Gottes Wort. Dass ihr die Taufe nicht als Lehre von freier Nazareth-Gemeinde oder welcher Kirche auch immer oder Gruppe auch immer, nein, ihr habt es als Wort Gottes angenommen. Leute, denen war es so heiß, ich will mich taufen lassen. Und manche sind mir sehr richtig aufsässig gewesen und mir auf die Nerven gegangen und haben gesagt, komm, warte noch, bis ich 5 Leute mal habe. Ist es nicht so? Es war so. Und als Wort Gottes erweist es sich auch wirksam unter euch, die ihr es im Glauben angenommen habt. Du hast also das Wort Gottes angenommen und die sein Wort Gottes annahmen, die ließen sich taufen und sie ließen nicht sich aufgrund, nur weil der Johannes getauft hat, damals Johannes der Täufer oder jetzt Johannes Matutis. Nein, sie lassen sich taufen, weil Gott es befohlen hat, weil Jesus befohlen hat, weil es ein Befehl ist und über Befehle diskutiert man nicht. Über die Befehle diskutiert man nicht. Dann man tut es oder tut es nicht. Wer Gott Recht gibt, und jetzt ist die Frage an alle Evangelikalen und welche auch immer, die als Baby getauft sind und nicht richtig getauft sind und manche nur überredet worden sind. Manche haben Erwachsenentaufe, die sind nur so überredet worden. Du bist jetzt 12 Jahre alt, jetzt solltest dich taufen lassen. Oder manche aus irgendeinen anderen Gründen und Motiven, weil die ganze Familie getauft ist, lassen wir uns auch taufen. Die, die Gott Recht gaben, die ließen sich taufen. Wer Gott liebt, der lässt sich taufen. Wer Gott nicht recht gibt, der interessiert sich darauf und geht auch gar nicht rein. In 5. Mose 6, Vers 17, das ist ein Befehl Gottes, die Taufe, und da heißt es ganz klipp und klar, gehorcht seinen Befehlen, beachtet sorgfältig die Gebote und Weisungen, die ich euch heute gegeben habe, und tut, was ich euch für recht erklärt habe. Das ist das was Gebot, die Einsetzung, die Taufe. Denn dann wird es euch gut gehen. Und ich darf euch versichern, im Namen des Herrn Jesus, es wird euch gut gehen. Von Gott aus gesehen. Vom Himmel aus gesehen. Von der Ewigkeit aus gesehen. Und ihr werdet das Land in Besitz nehmen. Wichtig ist, dass ihr dabei bleibt bis zum Schluss. Weißt du, man muss auch das Taufgelöbnis ausleben. Das muss man ausleben. Das ist eine Lebenssache. Du wirst einmal getauft, aber es dauert ein ganzes Leben lang. So, er wird auch für euch sorgen in der Zukunft, der Herr. Er wird euch leiten und euch geben, was recht ist, was ihr verlangt, wenn ihr euch an seine Geboten haltet. Und dann lese ich in 5. Mose 7 noch weiter. Ihr werdet von jetzt aufbrechen. Von jetzt bricht ihr auf. Das ist der Aufbruch für euch. Es geht um euren Aufbruch in diesen Augenblicken. Und ihr werdet das Land in Besitz nehmen. Die Völker, die da sind, werdet ihr vertreiben. Weißt du, von jetzt an hast du Autorität. Von jetzt an hast du Vollmacht. Kannst du sagen, so spricht der Herr, weil du jetzt Kind Gottes bist. Du redest im Auftrag Gottes. Du wirst da Völker vertreiben, so wie Gott Israeliten sagte. Wenn der Herr sie in eure Gewalt gibt, dürft ihr keinen Friedensvertrag mit ihnen mehr schließen. Ihr dürft sie auch nicht verschonen. Du darfst mit dem Teufel gar nicht mehr spielen, dich einlassen oder Kompromisse machen. Mit der Taufe beginnt dein Triumphzug, der Triumphzug des Glaubens. Psalm 112, Vers 1, wie glücklich ist der, wer den Herrn achtet und ehrt. Seine Nachkommen werden mächtig im Land. Wow, deine Nachkommen, deine Enkel, Urenkel. Seine Nachkommen werden mächtig im Land, denn wer dem Herrn gehorcht, dessen Kinder werden von ihm gesehen, gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind in seinem Haus. Sogar in dunklen Stunden strahlt ein Licht über jeden, der den Herrn gehorcht. Weißt du, wenn du Schwierigkeiten hast, du musst nur deine Augen schließen und der Herr wird zu dir reden, dann du hast einen Bund mit Gott eingegangen. Gott hat sich dir verpflichtet, treu zu sein und dich zu führen, zu leiten. Gut steht um jeden Menschen, wo Gott Recht gibt. Und du brauchst keine Angst vor schlimmen Nachrichten haben, welche auch immer. Denn du vertraust dem Herrn, bist fest, ruhig und gelassen und hast keine Furcht. Wer Gott missachtet, steht dann auf der anderen Seite wieder, auf der Rückseite, ist voller Ärger, knirscht mit den Zähnen, vergeht vor Wut und seine Pläne werden zunichte gemacht. Aber du achtest den Herrn. Du achtest den Herrn und du findest Gnade bei Gott. Hier in dieser Taufe werden Parteien gewechselt, werden Religionen gewechselt, werden Weltanschauungen gewechselt, werden Mächte und Herrschaftsbereiche gewechselt. Hier wird alles vertauscht. Du gibst deine Schwachheit Gott und Gott gibt seine Stärke dir. Taufe ist ein Wendepunkt und eine Wende, die gewaltigste Wende überhaupt. Ist eine Verzichterklärung auf der einen Seite. Du erklärst, ich verzichte auf die Welt und ich bejahe Gott und ich nehme Gott an und sagst Gott zu und schließt mit ihm einen Bund, einen sehr mächtigen Bund mit dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt bist du abhängig vom Herrn. Von diesem Moment, sobald du aus dem Wasser rauskommst, bist du abhängig vom Herrn. Nicht mehr von der äußeren Welt und Umständen. In dem Moment, wo du jetzt aus dem Wasser raussteigst, ist ein Lotse an deinem Bord gekommen. Der Lotse, und er sagt nur noch, follow me. Und jetzt beginnt die Jüngerschaft. Follow me. Jetzt beginnt die Jüngerschaft. Praise Gott. Wir singen wieder einen Chorus. Ihr dürft euch setzen, aber die Täuflinge, ich möchte die Täuflinge einladen, kommt doch ein bisschen nach vorne, damit man ein Foto von euch machen kann und euch ein Foto nachher mit auf dem Nachhauseweg geben kann. Ich darf euch bitten, dass ihr mal hier kommt und dass, wenn jemand fotografieren will und so weiter, ihr dürft es machen. Ihr könnt dann draufsteigen, da kann man sich verteilen. Sind ein Satz oder zwei Sätze oder Telegrammstil, warum, weshalb und wieso. Du stellst dich bei den Französisch Sprechenden.
In einem Satz, das ist so schwer zusammenzufassen, in einem
Satz. Mach dann zwei.
Es ist ein Herzenswunsch, die Gnade Gottes erleben zu dürfen, jeden Tag wieder aufs Neue. Die Vergangenheit, die Fehler, die Misserfolge hinter sich zu lassen. und einfach neu anzufangen, Kraft und Mut zu schöpfen, Vertrauen zu haben und eigentlich zu wissen, ich wusste immer, dass Gott bei mir ist, dass er, mein Vater, mich geführt hat. Und im letzten Jahr habe ich das sehr stark jeden Tag erfahren dürfen. Und das ist einfach großartig.
Also ich kann es nicht
in Worte.
Alles klar. Und wie heißt du?
Ich bin die Inga.
Inga.
Ich bin vor 13 Monaten tief in die Hände des Herrn gefallen und habe dann im Januar diesen Jahr das erste Mal was von Taufe gehört und habe mich dafür interessiert und ja, dachte ich, okay, aber entweder Jesus persönlich tauft mich oder der Johannes, man tut es. Und dann ist es ja umgegangen und ich habe nie wieder was von Taufe gehört, bis dann deine Einladung kam und dann durchzuckte es mich und ja, habe ich dann gesagt, nachdem ich ein paar Tage geschlafen habe und nachdem ich dann die E-Mail abgeschickt habe, ging der Teufel richtig los.
Da weiß ich das.
Oh. Gut. Und ich bin mit dem Zug erster Klasse hierher gefahren, obwohl ich dafür gar kein Ticket hatte. Ne? Der Schaffner kam an und sagte, stehen Sie vom Fußboden auf und setzen sich in die erste Klasse. Da ist noch so viel frei. Da wusste ich, bin richtig.
Gott bringt dich erster Klasse an. Name?
Norbert.
Kannst du hier jetzt ihm ein bisschen, er soll nur einen Satz sagen, dass er Jesus lieb hat und mit Jesus geht. Ja, ein Satz. Und wie er heißt?
Ja. Oh, ich mache Gilles.
Gilles.
Ich heiße Gilles.
Ja. Oder kannst du Deutsch sprechen?
Ja, ein bisschen.
Ja, probier's. Ja, sagst du und sie übersetzt es.
Er tut das, weil Gott ihm die Liebe geschenkt hat.
Amen.
Wenn Gott nicht da wäre, wäre er vielleicht auch nicht da. Und es ist wie ein Dankeschön, dass er dem Herrn gibt.
Amen. Praise Gott. So, jetzt, sie war die Erste, die sich taufen lassen wollte von der Familie. Ja, einfach, sie kann übersetzen. Oder kannst du? Tu
peux dire. Je veux une nouvelle vie avec le Seigneur.
Weil sie ein neues Leben mit dem Herrn will, wird sie sich taufen lassen.
Amen. Praise Gott.
Pour toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie de cette année, donc je veux redonner toute ma vie avec ma famille à Dieu.
Für alles, was der Herr in ihrem Leben dieses Jahr getan hat, für das will sie sich taufen lassen.
Amen.
Mit seiner Familie.
Halleluja, in seiner Familie sein. Die Tochter, kannst du Deutsch oder willst du Französisch sprechen? Warum, dass du dich taufen lässt?
Tu veux donner ta vie à Jésus. Sie will ihr Leben Jesus geben.
Halleluja, danke. Und wie heißt sie?
Merlin.
Okay, danke. Schwester, brauchst du Übersetzung?
Nein, brauche ich nicht. Jesus hat mir eines Mal gesagt, es ist Zeit.
Amen, Amen, Amen. Lob und Dank. Brauchst du Übersetzung? Ja, komm, helf ihr.
Er weiß, dass Jesus das Leben ist. Und dass Gott ihm das Leben geschenkt hat. Drum will er auch tun, was der Herr sagt in seinem Wort.
Amen.
Und Jesus sagt, dass man sich taufen lassen. Und drum hat er sich entschieden, sich taufen zu lassen.
Amen.
Für ein neues Leben zu leben. Er und seine Familie.
Amen. Weil es im Wort Gottes steht. Jetzt bist du hier. Du lässt dich taufen in letzter Sekunde.
In letzter Sekunde.
Nein, per SMS.
Es fing an mit der Ölsalbung, die ich hier von dem Pastor Matutis bekommen habe.
Ja.
Und das war der Tag, an dem ich Jesus in mein Leben lassen konnte. Bin nach Hause geschwebt, obwohl es draußen geregnet hat. Wie verrückt. Aber es ging mir sehr gut und ich möchte meine innere Ausrichtung gegenüber Jesus Gott und dem Heiligen Geist
besiedeln. Auch einem, ja, genau, durch ein öffentliches Ritual sozusagen bekunden und besiedeln. Und ja, ich meine, das ist der richtige Weg.
Amen. Lob und Dank. Jetzt komme ich zu dir. Wie heißt du?
Beate.
Ja, ich möchte mit dem Alten einfach Schluss machen.
Ja.
Und
ganz neu anfangen.
Ja.
Amen. Und wie heißt du?
Uwe.
Uwe.
Ich heiße Ai. Ich lasse mich taufen, weil Jesus in mein Leben getreten ist. Und ich habe ihn gerufen. Ich habe den Herrn um Jesus gebeten. Und er kam und hat mich geholt und hat mich aus der Dunkelheit rausgeholt und ins Licht gebracht. Und deswegen möchte ich das jetzt besiegeln hier und einfach diesen Bund abschließen.
Amen.
Und mein Leben, mein altes Leben komplett aufgeben und Amen. Ein neues Leben beginnen.
Amen. Danke.
Ich bin Steffi, ich habe 97 Jesus bei den Jesus Freaks mein Leben übergeben und ich möchte es jetzt vollenden, indem dass ich mich jetzt endlich taufen lasse.
Amen. Lob und Dank. Steffi bist du.
Ja. Also ich bin Andrea und ich wollte immer schon den Himmel auf die Erde holen. Und dafür musste ich erstmal tief in die Hölle hinabstürzen und erleben, dass Gott mich da rausholt. Und jetzt will ich den Himmel auf die Erde holen, und durch ihn, und er soll durch mich sein. Das möchte ich dir auch ganz offen kundtun.
Amen. Du bist?
Ilona.
Ilona.
Also ich bin schon mal getauft, aber noch nicht auf diese Art und Weise. Und ich finde, es ist schön, dass man das erneuern kann, weil ich denke, durch Gott zeigt einem den Weg und die Kraft und man kann irgendwie auch Mut schöpfen und man muss einfach dankbar sein für das, was man hat. Weil ich denke mal, wer seine Wünsche zähmt, ist immer reich genug. Und ich denke, Gott sagt das auch aus. Und obwohl die Welt wunderlich ist, ist genug Platz für dich, für mich, für alle Welt.
Und du liebst den Herrn Jesus?
Ja.
Schon lange?
Ja.
Wie lange?
Na, eigentlich mein Leben lang.
Okay. Praise God, ihr dürft jetzt Platz nehmen. Ich muss euch nachher noch ein bisschen was erklären. Ich fange mit dem Kleinen an und höre mit dem Großen auf.